So, Hare Krishna, ich möchte heute ein bisschen über Bhakti sprechen, Bhakti Yoga, diese einzigartige Konzentration im Krishna-Bewusstsein. Und möchte euch bitten, aufmerksam zuzuhören. Ich kann mir gut vorstellen, dass es interessante und wichtige Neuigkeiten sind für unsere Gäste und auch für die Devotees der Veden Akademie. Dankeschön. Dankeschön. Ich möchte nochmal alle ganz herzlich willkommen heißen. Dies ist ein Tempel, der in der Transformation steht. Also wir haben sehr, sehr große Pläne und wir sind dabei, einen Fokus zu finden für diese Pläne und unsere Energie auf dieses Ziel auszurichten, sodass wir bald wahrscheinlich in einer schönen Erweiterung und Veränderung der Vedenakademie stehen. Und ich finde es sehr schön, dass ihr, unsere lieben Gäste, uns so weit des Weges begleitet haben und freue mich schon natürlich auf die nächste Strecke des Weges, die nächste Strecke unserer Entwicklung, wo wir hoffen, dass ihr uns alle treu bleibt und weitermacht. Aber davon ein bisschen später. Hier möchte ich zunächst einmal euch ein paar schöne Dinge aus der Philosophie des Krishna-Bewusstseins näher bringen. Es gibt in dem 11. Kanto des Srimad Bhagavatams einen sehr erstaunlichen Text. Er klingt fast ein bisschen biblisch, aber weil wir uns Weihnachten nähern, dachte ich, ist das sogar ganz, sind wir in der Schwingung drin. Dieser Text beschreibt so ein bisschen, was Krishna gefühlt hatte, als er innerhalb des Schöpfungsaktes stand und schon alle Lebensformen, Millionen von Lebensformen geschaffen hatte, außer die menschliche Lebensform. Hier ist der Text. Der höchste persönliche Gott hat seine eigene Kraft Maya Shakti erweitert und somit unzählige Lebensformen geschaffen, um die bedingten Seelen zu beherbergen. Doch nachdem er die Form von Bäumen geschaffen hatte, nachdem er Reptilien, Tiere, Vögel, Schlangen und so weiter hervorgebracht hatte, war der Herr in seinem Herzen nicht zufrieden. Dann schuf er die menschliche Lebensform, die der bedingten Seele ausreichend viel Intelligenz zur Verfügung stellt, sodass die bedingte Seele die absolute Wahrheit wahrnehmen kann. Und nachdem Krishna diese menschliche Lebensform geschaffen hatte, die die einzigartige Möglichkeit zur Wahrnehmung der absoluten Wahrheit gibt, war er in seinem Herzen zufrieden. Das ist der Text. Ihr seht also, dass die menschliche Lebensform eine unglaubliche Möglichkeit hat, um Wahrheit und auch absolute Wahrheit zu registrieren. Die tierischen Lebensformen, in denen die Seele eingeht, üben so ein starkes Pushing oder einen so starken Drang auf die bedingte Seele aus, dass sie nur noch an Essen, Schlafen, Verteidigen und Sexualität denken kann. Erst der Mensch hat die Möglichkeit, sich mit spirituellen Dingen zu beschäftigen. Und diese, sagen wir mal, diese Möglichkeit ist eine ungeheure Kraft, die der Mensch unbedingt einsetzen muss. Ich möchte euch als kleine Illustration eine interessante Begegnung und Diskussion im Hause des Todes wiedergeben. Ein großer Elefant starb und kam aufgrund besonderer Umstände vor Yamaraj, den Gott des Todes. Und Yamaraj war enttäuscht. Wir haben dir einen so machtvollen Körper gegeben, so viel Kraft, aber du bist völlig unter die Kontrolle des Menschen geraten, der nur so groß ist wie eines deiner Beine. Was ist los mit dir gewesen? Du hast deine Kraft völlig vergeudet. Du bist ein Sklave der Menschen geworden. Der Elefant sagte, Yamaraj, du weißt nicht, wie machtvoll diese Menschen sind. Obwohl sie sehr klein sind, haben sie die Kraft, den Stärksten zu kontrollieren. Yamaraj sagte, tut mir leid, das ist überhaupt nicht in meiner, liegt überhaupt nicht in meiner Erfahrung. Wir empfangen hier täglich Millionen von gestorbenen Menschen tun die nach unserem Gutdünken entweder bestrafen oder weiterschicken. Der Mensch ist unter unserer Kontrolle hier. Er kann nicht den Größten kontrollieren. Ja, sagte der Elefant, ihr habt nur tote Menschen, Verstorbenen. Holt euch mal einen Menschen, der lebt. Dann werdet ihr schon sehen. Der Gott des Todes sagte, okay. Und er schickte seine Sendboten aus. Sie kamen über Indien, die Yamadutas, erschreckende Persönlichkeiten, und sahen dort einen Mann, der wegen der Sommerhitze in einem Strickbett auf dem Dache seines Hauses schlief. Es war ein Kayasta, ein Kaufmann. Die Yamadutas dachten sich, der eignet sich. Der lebt noch, den bringen wir zum Gott des Todes, lebendig. Und sie vier davon kamen, sie nahmen jeweils einen der Bettpfosten. Wisst ihr, was ein Strickbett ist? Es ist einfach ein Bettgestell und dann ist mit Stricken die Liegefläche, Dankeschön, gestrickt. In Indien findet man die oft und lüftet schön durch, auch wenn man ein bisschen windet in der Nacht, kein Problem. Es ist ein sehr luftiges Strickbett. So, sie fassten also die vier Pfosten an und trugen sehr vorsichtig das Bett in Richtung Südwesten, wo Yamaraj wohnt. Ist Südwesten die Richtung? Ja. Süden, wo Yamaraj wohnt. Der Kaufmann wachte mitten in der Nacht auf, es war Mondschein, und er sah die Landschaft unter sich vorwegfliegen. Dann schaute er genau und dann sah er, dass an jedem Bettpfosten ein Yamaduta war, der sein Bett trug. Und er dachte bei sich, nur nicht sich aufregen. Wenn ich jetzt verschrecke, dann falle ich mitten aus dem Strickbett heraus und breche mir das Genick. Wohin die Reise wohl geht? Da sah sich nochmal seine Träger an und dachte, nein, das geht ins Hause des Todes. Dann dachte er kurz nach, holte sich seinen Notizblock heraus und seinen Stift, den er immer dabei hatte, wenn er in der Nacht aufwachte, um Geschäftsideen zu notieren. Und schrieb ein Blatt voll. Es wurde sehr unterweltlich. Sie ging durch ein dünnes, durch ein Loch hinein. In wirklich unterweltliche Gefilde. Es sah zuerst nach Stalagmiten aus. Dann ging es tiefer und tiefer, bis sie in der Hauptstadt von Gottes Todes einkam. Und dort wurde er dann mit seinem Bett geradewegs in die Vorhalle gebracht, wo Yamaraj saß und auf einem Thron war. Der Kayasta verlor nicht die Nerven und er gab einem der Yamadutas den vollgeschriebenen Zettel. Der Zettel wurde zum Gott des Todes gebracht und er las auf dem Zettel folgende Nachricht. Ich, Lord Vishnu, habe meinen besten Mann zu dir geschickt. Er ist mein Buchhalter. Ich glaube, dass er in der Lage ist, all die Aufgaben wahrzunehmen, die du wahrnimmst. Überlasse ihm deinen Thron. Er wird die bedingten Seelen richten. Dein Vishnu. Narayan, Narayan, Narayan. Ja, was sagt sie? Achso, ich bin doch nicht angehaftet an den Thron. Das kann er auch machen. Ging vom Thron runter und bat den Kayastha, aus seinem Strickbett herauszutreten und sich auf den Thron niederzulassen. Und sagte, ich bin sehr gespannt, wie du die Seelen richten wirst. Daraufhin wurde als erster ein entsetzlicher Mörder vorgebracht. Dieser Mörder war so entsetzlich, dass er an dem Tag 20 Menschen umgebracht hatte. Der Kayastha ließ sich die Missetaten dieses Meuchelmörders vorlesen und verkündete dann sein Urteil. Dieser Meuchelmörder wird auf die Vaikuntha-Planeten geschickt, zu Lord Vishnu, wo er ein persönlicher Gefährte ist. Im christlichen Sinne ins Paradies wird er geschickt. Dann wurde als nächstes eine Frau herbeigebracht, die Milch mit Wasser verdünnte und verkaufte. Milch mit Wasser zu strecken gilt in Indien als eine geschäftliche Untat, die man nicht tut, da besonders Milch mit Wasser in Indien sehr leicht auf eine solche Weise umkippt oder vergehrt, dass man entsetzliche Magen- und Darmbeschwerden kriegt. Man windet wie nur irgendwas, wenn man diese Milch trinkt und hat also für lange Zeit Probleme. Der Kayastha, der jetzt Yamaraj gerechten Thron vertrat, sagte, auch sie soll nach Vaikuntha gehen. Dann kam ein dritter Mensch, der so schlimm war, dass er Geld damit verdiente, dass er falsch Zeugnis gegen andere ausrichtete. Die wurden dann ins Gefängnis geworfen, unschuldig, und haben sich dann bei ihm freikaufen müssen. Also ein richtig gemeiner Schuft. Der Kayastha hörte sich die Untaten dieses Menschen an und sagte, auch er soll Vishnu in der spirituellen Welt sich anschließen. Inzwischen entstand vor den Toren von Vaikuntha eine Art Verkehrsstau. Den ganzen Tag schickte der Kayastha Mörder, Halotris, schlimme Menschen, Verbrecher und dergleichen, einfach jeden nach Vaikuntha. Und da die da noch, normalerweise kommen nicht so viele dorthin, es ist äußerst rar, dass jemand Erlösung erreicht von dem Kreislauf der Geburten und Toten und nach Vaikuntha kommt, war die Abwicklung da nicht so schnell eingerichtet darauf. Und es entstand innerhalb von einer Woche ein fürchterlicher Verkehrsstau, sodass Gott selber beschloss, nachzuschauen, was denn die Ursache war. Er fragte die Leute, die da warteten, wer sie waren, und die sagten Verbrecher, Kriminelle und Mörder. So ging er dann hin, der Allmächtige, nach Yamapuri, der Stadt des Gottes des Todes, und sah nicht Yamaraj, sondern ein Kaufmann auf dem Thron des Richters. Jetzt muss ich meine Notizen nachgucken, weil das jetzt so unglaublich wird, dass ich mir das nicht mehr auswendig hinkriege. Vishnu sagte, gibt es irgendeinen großen Heiligen auf dem Erdplaneten, der bedingte Seele einfach zurück nach Hause, zurück zu Gott schickt? Oder ist da ein Fehler bei Yamaraj? So als er ankam in Yamapuri, sagte er zu dem Kaufmann, der da saß auf dem Sitz des Richters, wer hat diese Leute zu mir geschickt? Und der Kaufmann sagte, du. Ohne, nur durch deine Kraft ist irgendetwas möglich. Nichts, aber auch gar nichts, kann ohne deine Erlaubnis geschehen. Da fragte Vishnu, warum hast du die Leute geschickt zu mir? Der Mann sagte, es ist alles nur dein Wunsch entsprechen. Wenn es nicht dein Wunsch gewesen wäre, dass jeder, aber auch die Gefallensten zu dir kommen würden, dann hättest du niemals die großen Heiligen auf die Welt geschickt, die dort predigen und die bedingten Seelen zu dir nach Hause zurückbringen. Und bitte, du kannst sie ja jetzt zurückschicken, wenn du denkst, sie sollten nicht dazu kommen. Aber wenn du diese Menschen zurückschicken würdest von deinem Königreich, dann möchte ich dich auch bitten, dass du den Text 15.6 aus der Gita herausnimmst. In 15.6 sagst du nämlich, dieses mein höchstes Reich wird weder von der Sonne noch vom Mond noch von Feuer oder Elektrizität erleuchtet. Dieses mein höchstes Reich ist also selbstleuchtend. Diejenigen, die es erreichen, kehren nie wieder in die materielle Welt zurück. Wenn du sie also nicht dort bei dir haben willst, kannst du sie ja zurückkehren, aber dann musst du alle Auflagen der Bhagavad Gita berichtigen. Hare Krishna. Daraufhin sagte Vishnu, was du sagst, stimmt schon. Selbst wenn ein großer Sünder hier zu meinem Königreich geht, dann werden all seine Sünden absorbiert und verschwinden. Also, und dann braucht er nicht zurückgehen. Aber Vishnu wendete sich dann an Yamaraj. Was ist das für ein Mann, der hier so argumentiert? Wie kam er auf den Thron? Yamaraj sagte daraufhin, das müsstest du wissen, du hast mir einen Brief durch ihn überreichen lassen, der von dir unterschrieben war. In dem Brief stand drin, hier kommt mein bester Mann, er ist mein Buchhalter, er soll jetzt das tun, was ich tue, nämlich die bedingten Seelen richten. Ich kann mich nicht daran erinnern, so einen Brief geschrieben zu haben. Dann wandte er sich auf den Mann auf dem Thron und sagte, hast du etwa meinen Brief gefälscht, mir Worte in den Mund gelegt, die ich niemals gesagt habe? Der Mann sagte, ich hatte die Chance, hier den Thron für ein paar Stunden einzunehmen oder ein paar Tage. Und ich dachte mir, ich sollte etwas Gutes machen. Aber wirklich, diese Inspiration, etwas Gutes zu tun, ist deine Inspiration. Wenn du denkst, dass jemand irgendetwas tun könnte ohne deine Inspiration, dann möchte ich dich bitten, 15.15 zu korrigieren in der Bhagavad Gita und das heißt im 15. Kapitel den 15. Text zurückzunehmen. In dem sagst du nämlich Savasya Chaham Ridisani Vishtu Matasmitir Gyanam Apohanam Cha. Ich weile im Herzen eines jeden und von mir kommen Erinnerung, Wissen und Vergessen. Du warst die Inspiration in meinem Herzen, die mich dazu veranlasst hat, den Brief zu schreiben. Es ist also dein Brief. Wenn du denkst, der Brief sei von mir geschrieben und mein eigener Brief, dann lösch bitte 15.15 aus. Ich weile im Herzen eines jeden und von mir kommen Erinnerung, Wissen und Vergessen. Okay, sagte Vishnu. So Mensch. Gut, du kannst jetzt zurück zur Erde gehen. Daraufhin sagte der Mensch, ich habe dich erreicht, mein Herr. Und du sagst, jeder, der dich erreicht, kehrt nie wieder in die materielle Welt zurück. Nimm mich also mit dir zurück in dieses Königreich Gottes. Yamaraj hörte das die ganze Zeit, hörte zu, wie die da sprachen. Und dann trat der Elefant vor ihm. Siehst du, das habe ich dir doch gesagt. Diese Menschen, obwohl sie sehr klein sind, können die Größten unter ihre Kontrolle bringen. Du bist unter die Kontrolle des Menschen geraten und selbst Vishnu ist für kurze Zeit unter die Kontrolle des Menschen geraten. Das wollte ich dir nur zeigen. Daraufhin sagte Vishnu, na, dieser Mensch, der kann zu mir zurückkommen. Daraufhin sagte der Mensch, bitte nimm auch den Elefanten mit, denn durch seine Gnade bin ich hierher gekommen und habe dich getroffen. Was ich gerne mit dieser Geschichte, die sicherlich aus der Folklore Indiens stammt, nicht? Also aus der, das wird so in den Dörfern erzählt, von Großmama zu Tochter, das werde ich vielleicht auch Radhika erzählen, wenn sie groß genug ist. Das ist so nicht super philosophisch, aber macht einen tiefen Punkt, dass der Mensch tatsächlich eine Intelligenz und eine Fähigkeit hat, die spirituelle Wahrheit wahrzunehmen. Und dieser Mensch hatte offensichtlich in der Bhagavad Gita gelesen, er wusste, in was für Umstände er kam, und er wusste durch diese Intelligenz, die er richtig anwandte, wie er sich in dieser Situation zum Wohle anderer verhalten konnte. Diese Kraft, die wir als Menschen haben, die absolute Wahrheit zu verstehen oder wahrzunehmen, ist eine unglaubliche Kraft. Und wenn man, das ist eine Grundregel für alle Kräfte, die man hat, diese nicht richtig einsetzt, kann man sich maßlos verstricken. Wir haben solche Möglichkeiten. Wir haben solche Kräfte, aber wenn wir die nicht richtig einsetzen, können wir uns maßlos verstricken. Maßlos. Wir können um uns herum ein total kompliziertes, verstricktes Labyrinth errichten, das für sich gesehen Sinn ergibt, aber nicht den höchsten Sinn bringt, nämlich den Kontakt mit Krishna. Bitte versucht darüber nachzudenken, wie wir in unserem Leben so oft nicht den Fokus nehmen. Den Fokus heißt die Ausrichtung in unserem Leben bekommen. Und wie unsere Intelligenz, die wirklich erstaunlich ist, das soll diese Geschichte zeigen, uns dann, wenn wir unsere Ausrichtung, unseren Fokus nicht richtig festgelegt haben, wie uns die dann irgendwo hinzieht und völlig verstrickt. Ich glaube, ihr habt das alle schon mal erfahren in eurem Leben. Nicht? Wie man plötzlich irgendwo landet und fragt, wo bin ich denn? Wo bin ich denn jetzt? Vielen Menschen geht das so. Wir haben gerade einen solchen Menschen entdeckt. Wir waren zu dritt bei jemandem, der so wohlhabend ist. Der hatte ein Grundstück von 130 Hektar. 130 Hektar, es ist sehr selten in Deutschland so viel zusammenhängendes Land zu finden noch. Und der dort, ist eine Frau, die dort ein wunderschönes Anwesen gemacht hat. Jeder Raum ist so schön eingerichtet, mit den teuersten Möbeln. Auf jedem Bett ist eine Kaschmiri-Decke, die nach Gadatas Berechnungen bis zu 400 Euro wert ist. Ne? Ja. Wie bitte? Und waren viele Betten. Ne? Also Lampen sind da und die Lichtschalter sind aus Onyx. Und wenn man die Lichtschalter berührt, dann funkt es grün und rot. Es war so kompliziert, dass Gaurashri Romani mir erstmal erklären musste, wie ich diese Lichtschalter zu bedienen hatte. Also so hochentwickelt waren die. Dann jaute das hier auf bei dem Schalter und bei dem Schalter macht es so und so. Und die hat für viele Jahre dieses Schmuckkästchen eingerichtet und jetzt ist sie fertig und könnte das machen, was sie wollte, nämlich ein Zentrum, wo man kochen lernt und gesunde Lebensweisen und Meditation. Aber sie merkt, das will ich ja gar nicht. Sie hat jetzt Prabhupadas Bücher bekommen, die neuen Bände des Bhagavatams, und sie sagt, ich will einfach nur das Bhagavatam lesen. Ich will gar nichts anderes. Das ist ein Beispiel dafür, wie jemand sich mit seiner Intelligenz dermaßen verstrickt hat. Oh, Krishna! Und er sich wiederfindet in einer Lebensstation, die er überhaupt gar nicht will. So, wir als Menschen haben die Möglichkeit, mit unserer Intelligenz die absolute Wahrheit wahrzunehmen. Wie können wir Gott wahrnehmen? Bhakta Priya. Wie können wir dieses hohe Ziel erreichen? Geht es durch eigene Bemühungen? Oder geht es durch unser Karma? Was müssen wir tun, um den Höchsten wahrzunehmen? Dies ist ein ganz wichtiges Geheimnis. Du kannst in dieser Welt Dinge erreichen, wenn du dich bemühst, beziehungsweise wenn du das Karma hast. Kannst du über Gott erreichen, wenn du dich bemühst, beziehungsweise wenn du das Karma hast? Nein. Rupa Goswami sagt, es gibt nur einen einzigen Preis oder eine einzige Qualifikation, die wir geben müssen, nämlich den ernsthaften Wunsch. In dem Augenblick, wo im Menschen der Wunsch so stark wird, Krishna zu erkennen, Gott wahrzunehmen, wird sich der Höchste offenbaren. Nur darauf wird gewartet. Dieser Wunsch muss so brennend werden und muss eine Qualität mit sich bringen. Man nennt das Ananyatva. Der darf auf nichts anderes ausgerichtet werden. Wenn der Wunsch so stark ist, dann wird Gott sich offenbaren und wir werden ihn wahrnehmen. Denn er ist überall gegenwärtig. Er beobachtet sehr, sehr wohl, was der Mensch im eigenen will und offenbart sich entsprechend des Wunsches. Man sagt das in Vrindavan, wenn jemand auf Govardhan Parikrama ist. Habt ihr schon mal Govardhan Parikrama gemacht? Wer hat das gemacht? Einmal um Giriraj? Ja. Oh ja, doch viele. Giriraj geht hinter dem Pilger her, Giriraj ist eine Form Krishnas, um herauszufinden, was will er? Was wünscht er sich? Es ist nicht so, dass Giriraj nur da ist, wo so die heiligen Stätten der Niederwerfung sind und da hört, was will er, wo die Orte sind, wo die Experten ihre Gebete darbringen. Nein, er geht die ganze Zeit, das heißt jeden Zentimeter dieser, ich glaube es sind 25 Kilometer, hinter dir her, um herauszufinden, sagt der Priya, was ist wirklich in deinem Herzen, was wünschst du dir? So sagt man. Deswegen diejenigen, die Giriraj Parikrama machen, die chanten die ganze Zeit, die Experten chanten die ganze Zeit den Mahamantra, um richtig auf der richtigen Spur zu bleiben. So, das ist, was Krishna will, und das ist auch letztendlich eines der besonderen Qualitäten für Bhakti. In den Schriften heißt es, ich bin nur zu verstehen durch Bhakti, durch liebevollen Dienst. Und wer voll ist in dieser Bhakti, kann in mein ewiges Königreich eingehen. Bhakti wird von Rupa Goswami definiert. Es hat drei Eigenschaften. Anyabhilashita Shunyam, es ist frei von irgendwelchen anderen Wünschen, besonders den Wünschen nach materiellem Genuss, und dem Wunsch nach Befreiung von der materiellen Welt. Und es hat als dritte Eigenschaft die Qualität, dass Bhakti ausgeführt wird Zufriedenstellung Krishnas. Das ist Krishna erfreut. Das ist die Definition von Bhakti. Also lassen wir nochmal kurz überlegen. Bhakti ist frei von anderen Wünschen, besonders Jnana und Karma. Und Bhakti lebt von dem Geist, dass man versucht, durch sein Tun Krishna zufriedenzustellen. Ein Beispiel für Bhakti wird uns gegeben aus dem Tierreich. Es ist der Chataka-Vogel. Der Chataka-Vogel ist ein sehr interessanter Vogel. Er trinkt nämlich Wasser nur von der Regenwolke, die zur Zeit der Swati-Konstellation, das ist eine bestimmte astrologische Konstellation, im Himmel auftritt. Dieser Chataka-Vogel fliegt dann nach oben in die Wolken hinein und trinkt aus den Wolken das Wasser. Er trinkt nicht das Wasser, was sich unten auf der Erde befindet. Das ist das Beispiel. So tut sich auch der Bhakta, das heißt der geweihte Krishna, nicht mit den weltlichen, den irdischen Gewässern, den irdischen Freuden zufrieden geben, sondern er will nur das nehmen, was von Krishna kommt. Sonst will er nichts. Interessant, ne? So wird Bhakti definiert, also keinen anderen Wunsch, nicht mal Filme anschauen und so weiter. Ich glaube nicht, dass es jetzt schlimm ist, wenn sich jemand einen Film anschaut. Aber der Wunsch, das ist ja auch nicht der Wunsch nach dem Lebensziel, das ist einfach ein bisschen zerstreuend. Aber der Wunsch im Leben sollte fixiert sein, ich will nur Krishna. Ich will kein Karma, keine materiellen Sinnenfreuden und ich will kein Jnana. Ich will keine mentale Spekulation und Befreiung von der Welt. So ist auch so genau wie der Chataka-Vogel. Der fliegt und wartet, bis eben diese Regenwolke kommt und dann trinkt er von da und anscheinend reicht ihm das ganze Jahr. So Tulsidas beschreibt einen solchen Chataka-Vogel, um ein Beispiel für den Bhakta zu geben. Es gab einen solchen Chataka-Vogel, der in der Hitze wartete auf das Wasser, was er trinken konnte, der immer wieder nach oben schaute, wo sich die Wolken langsam formierten. Er flog dann ein bisschen in der Hitze herum, aber wie lange kann man in der Hitze fliegen? Er nahm schließlich Zuflucht bei einem Baum. Aber als er so in dem Baum war, in dem schattigen Baum, bemerkte er, dass dieser Baum lebte von dem Wasser, was er nicht trank. Nämlich dem Wasser, was unterirdisch floss. Und so beschloss er, ich fühle mich hier einfach nicht wohl, denn meine Anbindung liegt an die Regenwolke. Dort will ich zufrieden werden. Ich will nicht zufrieden werden durch irdische Freuden. Und so flog er wieder in der Hitze herum, den Blick auf die Regenwolke. Wann kommt sie? Jalde, gib mir Wasser, gib mir Wasser. Aber es war sehr heiß und er wurde ein bisschen schwindlig. Und so kam der Chataka-Vogel zum Ganges und setzte sich dort auf einen Baum nieder. Ein Jäger, der gerade Mittagspause machte, wachte auf, als ihm ein bisschen Vogeldreck auf den Kopf fiel. Peng. Chatak, oh, das gibt gutes Fleisch. Wo ist der Chatak-Vogel? Und er sah dann den Chatak-Vogel und schoss. Der arme Vogel, tödlich getroffen, fiel in die Ganga. Und er dachte, jetzt trinke ich ein bisschen Gangeswasser. Aber als er gerade dabei war, Gangeswasser zu trinken vor seinem Tode, dachte er sich, jeder, der ein Bad in der Ganga nimmt und im Augenblick des Todes Gangeswasser nimmt, erreicht Mukti, Befreiung, Jnana. Ich will kein Karma, ich will kein Jnana, ich will nur Krishna. Und so nahm er sein Schnäbelchen nach oben um bloß nicht das Gangeswasser der Befreiung zu trinken. Und als der Herr ihn so sah, erschien er persönlich und nahm ihn ins Königreich Gottes mit. Das ist mystische Sprache, die ähnlich so wie der Sophismus in Rätseln spricht. Es geht hier einfach um die Ausrichtung, die ein Bhakta hat. Er beschäftigt sich nicht in Jnana und in Karma. Er weiß einfach, dass er Krishnas ist und dass Krishna sein ist und versucht sich in die Anbindung von Krishna zu geben. Was dann geschieht, ist, dass der Pfeil der Liebe sein Herz durchbohrt. Und dann geht er in die spirituelle Welt zurück. Das ist die Idee dieser Geschichte. So, ein solcher Devoti betet zu Krishna wie der Chataka-Vogel. Mach mit mir, was du willst, mein Herr, aber ich bin dein und du bist mein. Und diese Bhakti, das heißt diese ausschließliche Hingabe zu ihm, erfreut Krishna unglaublich. Ein Devoti, das ist von Rupa Goswami, sagt: O Herr, wenn ich sterbe, ist es mein Wunsch, dass all die fünf Elemente dieses materiellen Körpers benutzt werden im Dienste zu dir. Lass das Wasserelement in meinem Körper sich mit dem Wasser vermischen, in dem du badest. Lass das Feuerelement, das Licht, sich mit dem Spiegel vermischen, in den du hineinschaust. Lass das Element von Äther in das Innere des Hofes eingehen, wo du spielst, Krishna. Und lass das Luftelement in meinem Körper sich mit der Luft vermischen, die in deiner Nähe ist, sodass meine Luft dir als Brise dienstbar ist, um dich im Sommer zu kühlen. Lass die Elemente der Erde sich mit der Erde vermischen, die deinen Pfad ausmacht, auf dem du gehst. Das nennt sich ausschließliche Ausrichtung auf Krishna, mit dem Wunsch, Krishna zu erfreuen, für seine Freude da zu sein. Ist natürlich ein sehr hohes Ideal, und ein Ideal, was, sagen wir mal, nicht immer so einfach zu erreichen ist. Der Devoti, der diese Dinge hört, mag sagen: Sachinanda Swami, danke, dass du uns ein bisschen über Bhakti erzählt hast, aber es ist sehr schwierig für mich, diese Bhakti zu erlangen. Ihr müsst eines wissen: Krishna wartet darauf, dass wir die Bhakti in unserem Herzen entwickeln, aber er zwingt uns nicht. Krishna sieht, was immer in unserem Herzen ist, und das erfüllt er. Es gibt einen Text in der Gita, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Yo, yo, oh, yo, yo, ist ja fast wie ein Kinderspiel. Yo, yo, yam, yam, klasse. Tanum bhakta shradayachitum ichyati tasyatas yachalam shradham tam eva vidadhamyaham. 7. Kapitel, Text 21, da heißt es, wie Krishna mit den Wünschen von uns umgeht. Ich weile als Überseele im Herzen eines jeden. Sobald jemand den Wunsch hat, einen bestimmten Devata zu verehren, festige ich seinen Glauben, sodass er sich dieser bestimmten Gottheit hingeben kann. Was hier sehr schön gesagt wird, ist, wenn du anfängst, dich auszurichten in deinem Leben, wird Krishna anfangen, deinen Fokus zu stärken. Hier in der Vedenakademie sprechen wir davon, dass wir so etwas Schönes anzubieten haben und dass Gadatha durch seine wirklich hervorragende Arbeit über die vielen Jahre so viele Leute erreichen konnte, dass wir jetzt den Sprung nach Berlin wagen möchten. Was dazu nötig ist, ist, dass wir will mal sagen, grundsätzlich nötig, wenn man sein Leben verändern will oder seine Situation, dass man eine neue Ausrichtung oder einen Fokus bekommt und dann, dass man genügend Energie mitbringt, um dieser Ausrichtung zu folgen. Dann kann man sich verändern. Wenn jemand nicht weiß, in welche Richtung er sich verändern will, wird Veränderung oder Transformation niemals geschehen. Oder wenn jemand nicht genug Energie aufbringt, um sich zu verändern, dann bleibt er auf halber Strecke stehen. Nicht wie ein Auto, was nicht genug Brennstoff mit sich nimmt und auf der halben Strecke stehen will. Ausrichtung und Energie sind wichtig, um die Dynamik der Veränderung zu schaffen. Nun, wenn Krishna sieht, dass jemand diese Ausrichtung und Energie einsetzt, dann wird er meistens etwas tun als Überseele, um den Menschen zu bestätigen und ihn voranzutreiben, also voranzubringen auf seinem Wege. Krishna ist da völlig unparteiisch und mischt sich nicht in die Ausrichtung eines Menschen ein. Er wartet nur, um zu schauen, dass es groß genug wird. Hier gibt es einen tollen Vers, die ich euch auch noch vorlesen möchte, weil wir so schön im Text drin sind. Yanti deva vrata devan, sagt Krishna, pitrin yanti piti vrataha, bhutani yanti bhuteja, yanti man yajino piman. Ihr werdet jetzt sehen, wohin Menschen kommen, entsprechend ihrer Ausrichtung, was alles möglich ist. Diejenigen, die die Halbgötter verehren, werden unter den Halbgöttern geboren. Diejenigen, die die Vorfahren verehren, gehen zu den Vorfahren. Diejenigen, die Geister und Gespenster verehren, wudu, 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 werden unter solchen Wesen geboren. Und diejenigen, die mich verehren, werden mit mir leben. Toll gesagt, nicht? Diejenigen, die mich verehren, werden mit mir leben. Ausrichtung und Energie, sehr, sehr wichtig. Krishna bestärkt das und erfüllt dann die Wünsche der Seelen. Du machst ihr sagen, ja, wir sind auf dem spirituellen Weg, aber diese Sache mit Ausrichtung und Energie, das ist genau mein Problem. Ich habe so zahlreiche materielle Wünsche, dass ich ständig durch den Kopf, ständig durcheinander und konfus bin. Ich bin wie einer, der versucht, mit dem Auto irgendwo hinzugehen und dann fällt ihm ein, da könnte ich ja auch noch hin. Er geht dann da hin und denkt, ah nein, da könnte ich ja auch noch hingehen. Kennt ihr das manchmal, wenn man am Tag so aufsteht und dann hat man 50 verschiedene Sachen zu tun und fängt man hier an und denkt, ah oh, no, fängt da an und kommt gar nicht aus der Tür, weil man ständig hin und her flitzt vor lauter Dingen. Nicht? So ist der mal, so bezeichnet Krishna die meisten Menschen als Bahu Shaka, vielverzweigte Intelligenz, die nie etwas erreichen in ihrem Leben, weil sie ständig ein bisschen hier machen, ständig ein bisschen da und so weiter. So scheint dann einem Devoti manchmal, der auf der Anfängerstufe ist, es unmöglich, tatsächlich die Dynamik in seinem Leben zu entwickeln, die sein Leben langhaltig verändert. Wisst ihr, was hier die Heiligen Schriften empfehlen? Wenn du nach deinem Fokus suchst im Leben, dann ist es ganz wichtig, dass du anfängst, du suchst nach deinem Fokus, aber du hast zahlreiche materielle Wünsche, du solltest dann unbedingt anfangen, den Vaishnavas zu dehnen. Richtig Vaishnav-Seva zu machen. In der Gemeinschaft von guten Devotees zu sein und ihn dienen, ihn Freude zu machen. Du wirst sehen, dass du dann einen unglaublichen Fokus kriegst und diese verwirrenden Einflüsse, die im Geiste sind, die hören dann auf. Du wirst sehen, oh, ich will nur das. Weil in der Gemeinschaft mit diesen Devotees wird das weniger diese zahlreichen, konfusen Wünsche, die dich total verstricken und die dich wegbringen von deinem Ziel. Du solltest auch lernen, wenn du merkst, dass du so viele andere Wünsche hast, du solltest anfangen, dir ein Motto zu setzen im Leben. Nämlich, ich möchte etwas tun, was anderen nützt. Ich möchte anderen helfen. Wenn du anfängst, so tätig zu werden, ich möchte zum Guten und zum Wohl von anderen wirken, dann gehen die vielen anderen störenden Wünsche und störenden Einflüsse von dir weg. Wenn du immer wieder fragst, ist das zum Nutzen anderen? Wenn du mit jemandem zusammenkommst zum Beispiel und dich fragst, ist das, was ich jetzt sage, ist das, was ich jetzt tue, zum Nutzen von anderen, dann wirst du sehen, wie plötzlich eine unglaublich schöne und edle Ausrichtung in deinem Leben kommt. Außerdem sagen die Heiligen Schriften, wenn man will, dass man seinen Geist ausrichtet und konzentriert, dann ist es sehr wichtig, Katha zu hören, Krishna-Katha zu hören. Neuigkeiten über Krishna zu hören. Heute Morgen oder haben wir eine Vorlesungsreihe in der Vedenakademie angefangen, die noch unglaubliche Höhen erreichen wird, wo es wirklich um das Thema Krishna geht. Also ein sehr schönes Thema. Ihr seid alle herzlich eingeladen, eure Zelte in der Nähe aufzuschlagen. Ein bisschen kalt vielleicht. Im Kuckuckswinkel unterzukommen. Und ist auch ein bisschen kalt, aber zu kommen auf irgendeine Weise, um an der Vorlesungsreihe teilzunehmen. Krishna Katha hilft einem unglaublich fixiert zu werden. Ich glaube, wir haben das gemerkt bei unseren Pilgern Ananda Nitai und Premavati. Die sind so fokussiert zurückgekommen. Den springt Krishna aus dem Blicke heraus. Und das nächste, was ich euch bitten möchte, um euch auszurichten, ist, hört niemals auf mit eurer Lebensforschung. Das heißt, gebt euch nie zufrieden mit einem Bewusstseinszustand, den ihr jetzt habt, auf dem ihr euch häuslich niederlenkt. Ihr seid noch nicht angekommen an der absoluten Wahrheit. Ihr habt noch die Möglichkeit, mit eurer Intelligenz Krishna wahrzunehmen. Ja, Hare Krishna. Bhakti ist der Yoga-Pfad, der uns mit Krishna in Verbindung bringt. Und Bhakti hat immer diese Eigenschaft, hingebungsvoller Dienst, muss diese Eigenschaft haben, dass sie diese Ananyata, diese Ausschließlichkeit oder Ausrichtung auf Krishna richtet. Das ist ganz wichtig. Ohne diese Ausrichtung kann man nicht vorankommen in seinem Ishta Devata näher kommen. Und es sollte immer die Idee haben, die Bhakti, zur Freude Krishnas tätig zu sein, ihm Freude zu machen. Möge dieses tolle Gebet von dem Devoti, lass alles, was ich habe, in den Dienst Krishnas eingehen, auch meine 5 Elemente. Ich habe vorhin darüber gesprochen, dass wir schon seit längerer Zeit darüber sprechen, unsere Veda-Akademie, sagen wir mal, so zu gestalten, dass wir mehr Menschen erreichen können. Das ist ein Prozess, der über mehrere Jahre stattfindet und ein Prozess, der unseres Erachtens jetzt in eine zweite Phase hineingeht, nämlich die Phase, wo wir einen Fokus brauchen, eine Ausrichtung, sodass wir dort mit Energie etwas herbeiführen können. Wir haben alle das Kommen dieses Kindes, Radhika, die also ein Supername, das Kommen von Radhika, eigentlich als eine Art, sagen wir mal, Inspiration gesehen. Denn mit Radhikas Erscheinen in der Vedenakademie ist etwas geschehen. Der Haupteingang ist zu. Wir haben geschlossen. Wir haben hier zugemacht. Für den, der das noch nicht aufgefallen ist, das ist eine architektonische Maßnahme, die auch gar nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. Weil sonst das Kind ja, also das ist ja nicht gut für das Kind. Ne? Wir haben geschlossen, als Radhika kam. Wir haben jetzt so einen Flascheneingang da. Wer hat hier noch einen langen Zopf? Wir hätten auch Carla Kanter bitten können, ihr Zopf aus dem Zimmer rauszuhängen, sodass wir wie bei Rapunzel hochklettern können hier. Aber wir haben einen Kompromiss gezogen, weil Kalakanda viele andere Dinge vorhat, noch im Leben. Wir haben dann so einen Abenteuerweg da gestaltet. Ne? Aber das ist ein Provisorium. Das kann man sehen. So, wir werden in ein paar Tagen nach Berlin aufbrechen. Ishan, der unser Pfadfinder immer ist bei diesen Dingen, Gadata und ich und bestimmt auch andere von euch. Und wir werden dann Leute treffen, die sich bemüht haben um Grundstücke und hoffentlich um das entsprechende Kleingeld auch. Sehr melodisch. Du hast einen sehr guten Geschmack gezeigt. Also sehr, sehr schön, wirklich. Das Atmosphäre dann. Ja. Und so werden wir mal sehen. Und ich möchte euch wirklich bitten, als sowohl die Vodis, die hier leben, als auch die Vodis, die außerhalb leben, und die guten und ihr Freunde mit uns diesen Weg zu gehen und auch anfangen, euch auszurichten. Wir denken, dass es Berlin sein wird und in euch zu arbeiten. Das wird, wir als die Vodis planen niemals in dieser Welt einfach nur glücklich zu werden. Denn wir haben schon gemerkt, wir können nicht glücklich werden in dieser Welt. Die Welt kann uns nicht das geben, was wir wollen. Genau wie der Chataka-Vogel, der kann nicht glücklich werden durch das schlammige Erdwasser. Der muss das klare Regenwasser der bläulich-schwarzen Regenwolke trinken. Das muss er haben. So ist er konstruiert. So ist auch die Seele konstruiert, um das Jamwasser, die Barmherzigkeit Krishnas zu kosten und nicht sich mit der materiellen Welt der Ablenkung auseinanderzusetzen. Das brauchen wir. Du kannst in einen Diesel nicht, um das mal auf einfache mechanische Art und Weise auszudrücken, in ein Dieselauto kannst du nicht Benzin reintun oder Himbeersaft, dass er dann läuft. Du musst Diesel da reintun. Am Anfang war es so, dass wir mehrere Male in Autos in falschen Brennstoff reingetan haben. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Das ist ein Riesenproblem. Das muss man alles raus saugen wieder. Nicht? Sonst gibt es große Probleme. So können wir als spirituelle Geschöpfe in dieser Welt nicht wirklich zufrieden werden durch einen schönen Ort. Wir wohnen hier so schön, wie man sich nur vorstellen kann. Im Auenland sind wir eingegangen bei den Zwergen. Da sind viele Gartenzwerge um uns herum. Eine richtige Zwergkultur hier. Also ich meine es jetzt, man kann die mit den Gärten immer sehen, diese liebenswürdigen. Aber uns steht der Sinn nach Service, der Krishna wirklich zufriedenstellt. Und wir haben jetzt so viele nice Devotees und so viele nice Dinge sind geschaffen worden in der Veden Akademie als Sprungbrett für die Weiterentwicklung. Es ist jedoch sehr wichtig, dass ihr alle, und damit meine ich wirklich alle Devotees und auch alle Freunde, die auch zum Sonntagsfest immer kommen, uns dabei unterstützen und anfangen, den Wunsch zu entwickeln. Denn so wie Krishna den Wunsch sieht, wird Krishna den Wunsch erfüllen. Das ist immer so. Wenn der Wunsch stark genug ist, ich habe sehr positiv mit einigen Devotees gesprochen, die wirklich den Wunsch haben, wir wollen jetzt was machen, wir sehen, hier können wir nicht das tun, was wir machen wollen, weil wir nicht genug Anbindung zu den Leuten finden. In Berlin, da braucht man nur auf die Straße zu gehen und sich den nächsten für ein Seminar hineinzunehmen. Hier. Hare Krishna. Aber die Hauptausrichtung ist nicht mal das. Die Hauptausrichtung, meine lieben Devotees im Leben, ist, wir wollen Krishna. Wir Devotees wollen Krishna, wie der Chataka-Vogel. Schön, wie toll sie das beschreibt, diesen Chataka-Vogel, ne? Oh, ich muss mein Ziel erreichen. Gut, damit bin ich an ein Ende gekommen. Hoffentlich konnte ich euch geistig erreichen. Wir werden jetzt eine kurze Pause von 5 Minuten machen. Dies werden britische 5 Minuten sein, Gaurashi Romani, wo wir die Dia-Projektion aufbauen. Und dann in 5 Minuten werde ich mit den Dias anfangen. Ich möchte euch ganz herzlich bitten, da zu bleiben. Ich weiß, manche schauen bestimmt schon nach draußen und stellen fest, es wird dunkel. Die Dias müsst ihr unbedingt sehen, denn es ist die letzte Pilgerreise nach Indien, die ich gemacht habe. Das ist wirklich